Der Schweizer Jonah Neidhardt ist in die Ukraine gereist und soll dort gegen Russland gekämpft haben. Zumindest geht das aus neuen veröffentlichten Protokollen von seinen Einvernahmen heraus. Ein Fall, der durchaus für Kontroversen gesorgt hat, gerade auch wenn man einen Blick in die Kommentarspalte wirft. Ihr gehört «Hinter der Schlagzeile», den Podcast von CH Media. Am Mikrofon der Raphael Rohner. Bei uns hat über diesen Fall einmal mehr der Inlandredaktor Andreas Maurer berichtet.
Guten Morgen, Raphael.
Andreas, eine sehr skurrile Geschichte. Ein Typ, der in die Ukraine geht und dort für die Ukraine kämpft und auch tötet. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich?
Das ist die Geschichte von Jonah Neidhardt. Er ist 38 Jahre alt, ist in Zürich aufgewachsen. Er ist also Schweizer und hat sich entschieden, in der Ukraine zu kämpfen. Er war schon zweimal dort gewesen. Und jetzt läuft ein Verfahren von der Militärjustiz gegen ihn.
Wieso ist der Herr Neidhardt in die Ukraine gekämpft? Einfach weil er will oder hat er Familie gehabt dort oben?
In der Einvernahme nennt er vier Gründe. Der Putin hat die Ukraine illegal überfallen. Die Ukraine hat die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Der Jonah Neidhardt hat selber familiäre Wurzeln in der Ukraine. Und er ist gläubiger Christ und hat sich darum zum Helfen verpflichtet gefühlt.
Zum Helfen verpflichtet, wir haben schon von ähnlichen Fällen gehört, wo Leute aufgereist sind, Sanitätspäckchen und so weiter verteilen oder Ausbildungen geben. Der aber ist ein bisschen konkreter, der ist sogar kämpfen.
Er war zuerst in der Fremdenlegion und nachher in der dritten Sturmbrigade und hat dort auch Fronteinsätze gehabt. Er hat aber vor allem defensiv gewirkt, er war in Stellungen, in Bunkern. Er beschreibt die sind wie Erdhöhlen, Erdlöcher, die mit Baumstämmen zugedeckt sind. Und hat dort den Feind beobachtet, aber ab und zu sind dann die Russen ganz nah zu ihm vor den Bunker gekommen und so ist er zu gefährlichen Einsätzen gekommen.
Wie zum Beispiel, also hat er Russen verschossen?
In der Einvernahme erzählt er, dass einmal ein paar Russen bis an 10 Meter an seine Stellung angekommen sind. Dann sind zwei von seinen Kollegen sind rausgegangen, haben Granaten geworfen und haben einen getötet und einen weiteren Russ vertrieben. Und am nächsten Morgen haben sie dann den Befehl bekommen, dass sie den Russ jagen müssen im Wald.
Ui.
Der Jonah Neidhardt ist mit zwei Kollegen, einem Australier und einem Ukrainer, in den Wald gegangen und ist dann suchen.
Okay.
Zuerst haben sie die Schutzausrüstung gefunden von diesem Russ. Also sein Brustpanzer, sein Helm und auch sein Gewehr ist noch immer gelegen. Sie haben nicht richtig gewusst, was das bedeutet hat. Manchmal ist das auch ein Trick und kann heissen, jemand legt sein Material ab, um so zu tun, als wäre er nicht mehr kampfbereit und greift dann plötzlich aus dem Hinterhalt an. Sie sind dann weiter durch den Wald patrouilliert und haben dann den Russ gefunden, schwer verwundet und mit einem Busch liegen mit blutverschmierter Hose.
Und dann?
Sie haben den Befehl gehabt, sicherzustellen, dass er tot ist und nicht im letzten Moment noch sie angreifen. Und der Australier hat dann sein ganzes Magazin geleert, hat 30 Mal auf ihn geschossen, erzählt der Jonah Neidhardt. Dann sind sie näher gegangen zu ihm, um ihn untersuchen, um seine Dokumente sicherzustellen zum Beispiel. Und beim Nachlaufen hat der Jonah Neidhardt ihm noch einmal in den Kopf geschossen, wie er erzählt.
Was? Aber warum? Also ich meine, also ich habe auch mal Kriegsvölkerrecht gelernt, aber das darf man eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich Kriegsverbrechen, oder?
Er erzählt die Episode, um zu zeigen, dass man das Kriegsvölkerrecht aus seiner Sicht gar nicht immer einhalten kann, wenn man gegen so einen Gegner kämpft, der sich selber nicht an die Regeln hält. Es sei immer wieder vorgekommen, dass verwundete Russen dann im letzten Moment noch eine Handgranate geworfen haben. Und er will mit diesen Aussagen das Dilemma aufzeigen, wo er in diesem Fronteinsatz war.
Wo er dafür schlussendlich jetzt ja auch vor Gericht sich muss verantworten eigentlich.
Genau.
Und wie ist denn das? Ich meine, der ist ja nicht einfach so zu uns gekommen, zu der Zeitung und hat gesagt, hey, lass mal zu, ich bin in der Ukraine und hat dort Leute umgebracht oder Leute in den Kopf geschossen. Wie kommen wir an die Informationen? Woher kommen die?
Der Jonah Neidhardt hat seine Geschichte über den Blick publik gemacht. Der Kriegsreporter vom Blick hat ihn getroffen in der Ukraine. Und seitdem hat es immer wieder Berichte über ihn, weil er die Öffentlichkeit sucht. Und ich habe jetzt die Geschichte gemacht über die Einvernahme, weil ich an das Videoprotokoll gekommen bin von dieser Befragung.
Ein Videoprotokoll, wo man genau sieht und hört, wie wenn er schildert. Wie kommt man zu so einem Protokoll? Ich meine, das ist ja schon etwas sehr Spezielles, dass so etwas in die Öffentlichkeit kommt.
Ich kann nicht sagen, wie ich an das Protokoll gekommen bin, aber ja, das gibt einen ganz neuen Einblick in die Justiz. Das sind Teile des Verfahrens, die nicht öffentlich sind, wo man sonst höchstens schriftliche Protokolle sieht. Aber wenn man das jetzt hört und sieht, gibt es einen ganz neuen Eindruck.
Ist es nicht auch problematisch für ihn und für den ganzen Fall, wenn derartige Beweise eigentlich oder eben so Videoprotokolle in die Öffentlichkeit kommen? Das führt ja dann auch ein bisschen zu einer Vorverurteilung, oder?
Seine Strategie ist nicht, der juristische Schaden sozusagen möglichst gering zu behalten. Er geht bewusst in die Öffentlichkeit, weil er eine Debatte auslösen will.
Was mich interessiert, ist, es ist ja sehr wahrscheinlich nicht der einzige Schweizer, der in Krieg zieht für ein anderes Land. Die Schweiz war ja eigentlich bekannt für das früher. Wie viele Schweizer sind heute in der Ukraine am Kämpfen? Weiss man das überhaupt?
Man weiss nicht viel. Man weiss, dass die Militärjustiz im Moment neben Jona Neidhardt noch in 10 anderen Fällen ermittelt. Aber wahrscheinlich gibt es noch viel mehr.
In 10 weiteren Fällen wird ermittelt, sind die ebenso umfangreich wie der von Herrn Neidhardt?
Es gibt einzelne Fälle, wo man ein bisschen etwas darüber weiss, aber über die meisten Verfahren ist wenig bekannt. Der Fall von Jona Neidhardt ist am besten dokumentiert bis jetzt, weil er halt auch aus nichts ein Geheimnis macht.
Wie hat man denn den Jona Neidhardt auch verwünscht? Ist er irgendwie an der Grenze abgefangen worden oder hat man ihn irgendwie abgehört? Wie muss man sich das vorstellen? Wie versuchen unsere Behörden, derige Kämpfer einzufangen?
In dem Fall hat er sich selber gestellt. Er ist dann auch mit dem begleitet vom Blick auf den Polizeiposten gegangen und ist dann nachher mehrmals befragt worden. Er hat sich quasi selber ausgeliefert.
Aber nicht verhaftet, nicht in Handschellen geleitet und im Käfig gelandet?
Er war einfach kurz in Haft gewesen und dann ist er gerade wieder freigelassen worden.
Also ich meine, warum stellt sich der selber und offenbart sich, dass er eigentlich ein Verbrechen begangen hat? Was erwartet er?
Er will die Neutralitätspolitik von der Schweiz verändern. Er findet es falsch, dass Leute wie er, die aus seiner Sicht das moralisch Richtige machen, sollen bestraft werden. Er denkt, in einem Konflikt wie im Ukraine-Krieg, dann ergreift man auch Partei, wenn man neutral bleibt und nichts macht. Und darum findet er, ist es besser, wenn man etwas macht, so wie er.
Kannst du ein bisschen mehr beschreiben, wie deine Begegnung mit ihm war?
Wir haben uns auf dem Bundesplatz getroffen, also vor dem Bundeshaus, weil unsere Fotografin dort Bilder von ihm gemacht hat, wo man schön das Bundeshaus im Hintergrund sieht.
Und was ist die Idee dahinter gewesen?
Die Idee ist, er hat zuerst in der Ukraine gekämpft und jetzt kämpft er eigentlich in der Schweizer Politik, weil er dort die Neutralität verändern will.
Wie kommt der Jona Neidhardt überhaupt in die Fremdenlegion? Ist der vorher in der Schweiz im Militär gewesen? Hat er eine RS gemacht? Weiss man das? Oder weiss man das nicht?
Er hatte einen kurzen Militärdienst bei den Grenadier in Isone. Er musste den Dienst aber abbrechen wegen einer Fußverletzung. Er ist dann direkt in die Ukraine und war dort in einem Ausbildungszentrum und hat auch an der Front dann viel gelernt.
Geht er nochmal?
Eigentlich darf er jetzt nicht. Jetzt läuft das Verfahren gegen ihn. Die Militärjustiz hat ihm den Pass weggenommen. Er lässt sich aber offen, wenn er sagt, das Verfahren geht zu langsam oder er hat das Gefühl, die Ukraine braucht ihn nochmal. Dann, so wie er ausgesagt hat, geht er trotzdem. Er meint auch ohne Ausweis kommt man einfach über die Grenze.
Vor allem, wenn man schon mal gekämpft hat dort hinten, oder? Kann er denn auch die Sprache?
Die Hauptumgangssprache in seiner Brigade ist Englisch. Aber er lernt schnell andere Sprachen, hat er gesagt, und kann auch schon ein bisschen Ukrainisch.
Ich frage mich immer ein bisschen, was muss einem Menschen vorgehen, wenn er, du hast gesagt, die bequeme Schweiz verlässt und an die Front geht. Was hat er auf die Frage geantwortet? Wie hat er auf dich gewirkt? Ist er einer, der vielleicht auch so ein bisschen das Abenteuer sucht oder auch so ein bisschen abgeschlossen mit seinem Leben vielleicht?
Ich glaube, er ist jemand, der schon lange auf der Suche ist nach dem Sinn von seinem Leben. Er ist hochbegabt. Das hat auch eine Kinderpsychologin festgestellt, die auch Probleme in der Schule hatte. Aber er hat irgendwie nie einen Weg gefunden, um mit dieser Hochbegabung produktiv umzugehen. Sie ist ihm eigentlich eher im Weg gestanden. Er ist einfach aufgefallen, dass er anders ist und Mühe hatte mit der Lehrerin oder auch mit seinen Mitschülern. Er hat dann viele Berufe und Ausbildungen ausprobiert, aber richtig glücklich geworden ist er nie. Und erst jetzt mit dem Einsatz in der Ukraine und jetzt auch mit dem politischen Kampf hat er eigentlich etwas gefunden, was er dafür brennt.
Sehr hart finde ich die Details, die vorkommen, wie er auch in dem Videomitschnitt und in dem Tonmitschnitt beschreibt, wann er alles gemacht hat in der Ukraine. Aber kann man ihm überhaupt glauben? Ich meine, er könnte ja eigentlich alles einfach erzählen. Er könnte ja auch sagen, ich habe niemals Ausschuss umgebracht, ich habe einmal jemandem einen Kopfschuss gegeben und fertig. Aber was er wirklich gemacht hat und was nicht, finden wir das überhaupt je raus?
Das ist wirklich die Schwierigkeit in diesem Fall. Viel basiert auf seinen Worten. Das ist wahrscheinlich auch seine Chance für eine nicht allzu harte Bestrafung, weil er könnte dann auch gewisse Sachen wieder in Zweifel ziehen, weil die Militärjustiz hat in vielen Fällen wahrscheinlich nicht mehr als seine Worte. Aber er erzählt das sehr glaubwürdig, er erzählt es auch immer gleich und immer wieder mit neuen Details, auf so Sachen achten der Ermittler. Wie erzählt jemand eine Geschichte? Wenn man eine komplexe Geschichte erfindet, dann fällt das früher oder später auf, wenn man die Geschichte mehrmals muss erzählen und muss die Atmosphäre beschreiben.
Was könnte ihm jetzt drohen? Ich meine, er hat einen wehrlosen Soldat von der russischen Armee hingerichtet mit einem Kopfschuss. Auch wenn er sagt, er ist schon tot, der hat ja keinen Beleg dafür. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht. Was droht ihm? Kommt er jetzt in Haft?
Das Verfahren läuft gegen ihn wegen fremdem Militärdienst. Für das ist die Militärjustiz zuständig. Und jetzt ist in diesem Strafverfahren bekannt worden, dass er dort die zusätzlichen Aussagen macht, die ihn auch im Zusammenhang mit dem Kriegsvölkerrecht belasten. Also er belastet sich selber. Und die Militärjustiz fragt jetzt die Bundesanwaltschaft, ob sie den Teil des Verfahrens übernehmen möchte, weil für das wäre sie zuständig. Und wenn diese Frage geklärt ist, geht dann das Verfahren weiter. Wenn es bei der Militärjustiz bleibt und es geht nur um fremden Militärdienst, dann gibt es wahrscheinlich einfach eine bedingte Geldstrafe.
Nicht mehr.
Möglich wäre auch eine Freiheitsstrafe, aber mit seiner Motivation und mit seiner Begründung ist eigentlich damit zu rechnen, dass er nicht ins Gefängnis muss.
Fassen wir den Fall nochmal schnell zusammen. Die Schweizer Militärjustiz ermittelt gegen den Jonah Neidhardt, der in der Ukraine soll gekämpft haben für die Ukraine. Dort dabei soll er nicht nur im fremden Kriegsdienst gewesen sein, sondern er soll eben auch auf russische Soldaten geschossen haben. Und jetzt wird gegen ihn ermittelt.
Und dann, als wir dann auf den Russen zumarschiert sind, habe ich dann noch einen Kopfschuss gemacht. Einfach um sicherzustellen, dass er wirklich tot ist, ganz einfach. Das Problem ist aber, und diesen Vorfall hatten wir mit den Russen, eben, dass sich die Russen manchmal, wenn sie noch am Sterben waren, sich doch noch so totgestellt haben, dass man nah genug rankam und dann einfach noch eine Granate geworfen oder auf uns geschossen. Und das war eigentlich der einzige Schuss, den ich auf einen sichtbaren Russen abgefeuert habe in meiner ganzen Kriegszeit in der Ukraine.
Es ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich, dass so Einvernahmeprotokolle auch in Video und Ton und ungeschnitten in die Öffentlichkeit geraten, oder? Hat es das schon mal gegeben?
Nein, ich glaube, das ist sehr selten. Das liegt auch an der medialen Entwicklung. Früher hat es einfach ein Wortprotokoll gegeben von Einvernahmen. Dann haben die Befragten müssen eine Pause machen, damit jemand das hätte protokollieren und nachgekommen ist mit Schreiben. Mit der Zeit hat man dann Tonaufnahmen gemacht und dann hat die Tonaufnahme das Wort festgehalten. Und heute dokumentiert man auch das auf Video, um quasi noch mehr festzuhalten, wie auch jemand etwas sagt und wie er wirkt. Und so gibt es halt auch mehr Möglichkeiten, wie Medien an so ein Material kommen können.
Vielleicht noch etwas ganz anderes. Was macht der sonst? Der war jetzt Söldner, der ist Krieger, der hat vielleicht von dem Geld bekommen. Was macht der sonst? Wie verdient er seinen Lebensunterhalt?
Im Moment ist er gerade in einer Trauerphase. Er ist zurückgekommen aus der Ukraine, weil seine Mutter gestorben ist. Und im Moment ist er das am Verarbeiten und versucht, sein Leben neu zu organisieren.
Hat er Geld bekommen für den Kampfeinsatz, vielleicht von der Ukraine?
Er hat Geld bekommen.
Weiss man, wie viel?
Für die Bezahlung ist unterschiedlich. An der Front bekommt man mehr, als wenn man in Reserven ist. Er hat gesagt, er hat $2,500 bekommen für die Zeit, als er an der Front war, also in Gefahr. Er hat aber alles Geld, das er verdient hat, in der Ukraine wieder ausgegeben. Zum Teil für eigene Ausrüstung und zum Teil hat er Kollegen unterstützt.
Der Artikel hat einen Haufen Kontroversen ausgelöst. Unter anderem, wenn man einen Blick in unsere Kommentarspalte wirft. Wenn man da reinschaut, dann hat es einen Haufen auch sehr negative Kommentare, die auch sagen, wieso bietet ihr dem Kriegsverbrecher so eine grosse Plattform? Wie gehst du mit dieser Kritik um?
Ich schreibe diesen Leuten freundlich zurück. Vor allem, wenn sie mir persönlich schreiben, dass wir nicht seine Ansichten teilen. Wenn wir ein Thema gross machen, bedeutet das nicht, dass wir mit dem einverstanden sind. Wenn wir gross über Trump berichten, heisst das nicht, dass wir seine Politik vertreten. Aber wir denken, es ist eine Debatte wert. Und gut darüber diskutieren kann man, wenn man ganz viele Details weiss.
Wieso berichten wir so, wie wir berichten?
Mich hat überrascht, dass so viele negative Reaktionen gekommen sind. Das Ziel des Artikels war, eine Debatte auszulösen. Und dazu gehört auch, dass die Reaktionen kontrovers sind. Aber dass so viele Leute sich irgendwie daran stören, dass er so einen Auftritt hat, das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Unser Ziel ist, insofern mit möglichst viel Details zu berichten, weil je detaillierter es ist, desto besser kann man sich vorstellen. Und desto besser kann man sich eine eigene Meinung bilden, ob man das jetzt gut findet oder schlecht, oder ob man das Gefühl hat, es hat sich etwas ändern.
Also umso mehr Details wir bringen, umso mehr können die Leute sich ein Bild von dieser ganzen Sache machen. Gibt es denn auch positive Rückmeldungen?
Es gibt viele Leute, die es richtig finden, was er macht, oder ihn bewundern. Das gibt es auch, ja.
Und wie reagieren die?
Die gratulieren ihm zu seinem Mut und auch zu seiner Offenheit. Aber das sind weniger Leute, als Kritik üben. Oft ist, wenn einem etwas gefällt, dann meldet man sich nicht.
Schade. Schade. Sehr schade. Wie geht es weiter in dem Fall? Bleibst du da dran? Triffst du dich nochmal mit ihm? Gehst du an den anderen Fällen an, wo die Militärjustiz auf dem Radar hat?
Spannend wird jetzt sein, ob die Bundesanwaltschaft das Verfahren übernimmt oder nicht. Und wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann wird es eigentlich erst richtig interessant.
Danke dir vielmals für das Gespräch und alles Gute.
Ich danke dir.
Für mich spannende Hintergrundgeschichten über die Welt der Medien und mehr. Hinter der Schlagzeile, der Podcast von CH Media. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.